Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene aus dem Tod und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Freunde, liebe Glaubensgeschwister, mit diesem Wort aus dem ersten Kapitel der Offenbarung Jesu Christi, dem letzten Buch der Bibel, grüßen wir uns zu dieser besonderen Veranstaltung, zu diesem besonderen Tag hier in der Hammerhütte ganz herzlich. Und wenn wir über die Gewalt dieser Worte im Stillen nachdenken und verinnerlichen jedes einzelne Wort, dann ist das eine Predigt alleine aus der Ewigkeit an uns heute hier. Mein Name ist Sebastian Merck, ich führe Sie heute durch den Tag hier und wir wissen alle, wir wollen heute in einer ganz besonderen Weise 500 Jahre Reformation gedenken. 1517 bis 2017. Und Sie wissen alle selber, überall im Land finden solche Veranstaltungen ja statt, in verschiedenen Formen, bis zum 31. Oktober, bis der Höhepunkt erreicht ist. Es gibt Lutherbotschafter, davon ist die Rede, und selbst heute hier in Siegen findet sozusagen parallel von der Landeskirche eine Feier zum Reformationsjubiläum im Rahmen des Kreiskirchentages statt, und es findet ein Luther-Pop-Oratorium statt, ein gewisser Widerspruch in sich selbst. Damals aber, da begann es mit dem Thesenanschlag zu Wittenberg, den Martin Luther einleitete mit den Worten, und das finde ich, das fällt heute völlig durch, aus Liebe zur Wahrheit, um im Bestreben sie an den Tag zu bringen. Das hat Luther formuliert als Einleitung. Und ich erspare es uns, jetzt weiter darüber nachzudenken, was heute in dem Chor der Vielstimmigkeit im Religiösen zur Reformation gesagt wird oder gerade nicht gesagt wird, was daraus gemacht wird. Sie kennen die Publikationen vielleicht selber, auch die kirchlichen, was unter Reformation noch verstanden wird. Da ist wenig von der biblischen Wahrheit noch die Rede. Und deshalb haben wir uns gesagt, im Vorfeld bei diesem Meinungschaos wollen wir versuchen, die biblische Stimme der Schrift nochmal laut werden zu lassen und das irrtumsfreie Wort Gottes in den Mittelpunkt zu rücken. Und deshalb haben wir dieses Programm heute zusammengestellt. Und unsere einzige Hilfe und Erwartung ist im Namen des Herrn, und deshalb wollen wir auch nicht nur den Blick zurück auf die Reformation werfen. Wir tun das in einem Vortrag im Hinblick auf die etwas späteren Auswirkungen der Reformation im Rahmen der Erweckungsbewegungen, sondern wir wollen auch nach vorne blicken, denn es kommt nicht nur darauf an, was war, sondern wo geht es hin. Und daher das Thema Reformation und Erweckung, was uns heute anspricht. Wir brauchen Erweckung auch in unseren Kreisen. Und Erweckung fängt am Haus des Herrn an, bei uns im Herz, in unseren Gemeinden. Und wenn Gott Gnade schenkt, kann es auch darüber hinausgehen. Auch in ein Volk oder auch in einen Staat, wo die biblischen Gebote nicht mehr in der Mitte stehen. Und einer unserer Referenten sagte zu mir, als ich diese Themenzusammenstellung ihm vorschlug, ja, das wäre etwas sehr Schönes und was ich von dem Üblichen abheben würde, was sonst so an den Themen ist. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir besondere Referenten dazu gewonnen haben. Einmal, das ist dann der erste Vortrag nachher, Benedikt Peters, ganz herzlich willkommen aus der Schweiz, Bibellehrer, Verfasser der wunderbaren Biografie über George Whitefield, die auch unten am Büchertisch sein wird, von verschiedenen Kommentaren zur Bibel und auch eine wichtige Stimme auch in, ich sag mal so, in, man ordnet das so ein bisschen so ein, so auch wenn du vielleicht gar nicht direkt dazu gehörst, in der deutschen Brüderbewegung, eine wichtige Stimme auch dort heute, der biblischen Wahrheit. Herzlich willkommen. Dann als nächstes Pfarrer Cornelius Sonnefeld aus Holland. Er spricht nachher in Deutsch zu uns, also erst war es als Übersetzung geplant, aber es ist ins Deutsche übersetzt und er kann auch in Deutsch. Ehemaliger Missionar in Nigeria, Israel, Pfarrer in Kap. Kanada für viele Jahre und jetzt Pfarrer in seinem Heimatland in Krabbendijk in Seeland. Und auch ganz herzlich willkommen, auch mit seiner Frau. Wir sind auch froh, dass wir da nachher einen Vortrag hören, denn die gemeindliche Situation in den Niederlanden ist schon etwas ganz Besonderes, wer da noch nicht war. Es gibt noch auch dort richtige Bibelgürtel mit sehr frommen Gebieten, natürlich auch ganz liberale Teile in Holland, aber auch das andere ist durch Gottes Gnade noch in einer besonderen Weise bewahrt worden, mit ja noch intakten Gemeinden, auch aller Altersklassen, wo wir teilweise auch in Deutschland auch oft Probleme haben, die Aufspaltung zwischen Alt und Jung, nicht überall, aber teilweise. Und wir begrüßen weiter Rudolf Bishop, auch aus Holland, ein gläubiger Christ, der im Parlament der Niederlande sitzt, in der zweiten Kammer, das ist die entscheidende Kammer, soweit ich das verstehe, einer kleinen christlichen Partei, allerdings die älteste holländische Partei, die, ich glaube, 120 Mitglieder im Parlament und dort seit vielen Jahrzehnten 3 Mitglieder stellt. Und er sagt uns heute Abend ein Grußwort, wo er auch einige Gedanken weitergibt, ja, was Christ und Politik so bedeutet, so insbesondere auf die Beziehung natürlich mit Gott. Ganz herzlichen Dank auch für das Kommen, auch an die Ehefrauen jeweils, die mitgekommen sind. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Lied singen, ein Gemeindelied, und danach hören wir auch nochmal kurz ein, ganz wenige Informationen und dann noch ein Chorlied. Das Gemeindelied Nummer 204 in den Gemeinschaftsliederbüchern. Ein Bruder geht sonst rum, wenn Sie kein Buch haben, heben Sie die Hand, dann verteilen wir noch kurz welche. Lied Nummer 204, die Verse 1 bis 3. Lob Gott, den Herrn der Herrlichkeit, alle die 3 Verse. Für die holländischen Gäste unter uns sind noch einige andere angereist. Ist das Tempo in Deutschland wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig? Informationen noch, bevor wir dann noch ein Chorlied hören und dann den Vortrag. Und zwar, ich wollte nur was zu den Veranstaltern kurz sagen. Das ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen einmal der Stadtmission Siegen. Das ist die Gemeinde, die sich hier im Haus versammelt, auch sonntags. Auch Pfarrer Oliver Post ist auch hier, sitzt dort hinten. Und ja, das ist eine Gemeinde, die quasi eine freikirchliche Gemeinde des Pietismus hier. Also wir sind völlig unabhängig. Ich gehöre auch hier zu der Gemeinde, und wo sonntags Gottesdienst veranstaltet wird. Ganz herzlichen Dank für alle Hilfe hier mit Technik, auch mit Musik, auch in der Küche unten für das Abendessen, die teilnehmen möchten dort. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann ist das mitveranstaltet worden, dann hier, das ist also wie gesagt die Kooperation mit der Reformationsgesellschaft Heidelberg. Das ist eine Neugründung vor wenigen Jahren mit einigen holländischen Geschwistern, Deutschen und auch wenige Schweizer, wo uns es einfach um die Gnadenlehre geht und einfach so die Schätze, die in der Reformation zum Teil zu finden sind und auch in den Büchern der Puritaner, Jonathan Edwards und so weiter, die einfach auch hier in Deutschland nochmal ja, erneut zu beleben und zu verbreiten, weil einfach da so viel Wertvolles für das Glaubensleben drin ist und wo man wirklich Speise für die Seele bekommt. Und unser Vorsitzender, der heute leider aus Krankheitsgründen nicht dabei sein kann, hatte schon vor vielen Jahren in Holland mit Pfarrern und auch dort anderen Freunden eine Stiftung gegründet, wo auch Pfarrer Sonnefeld, der Vorsitzende heute von ASI, schon viele Bücher ins Deutsche haben übersetzen lassen, von gerade aus dieser puritanischen Richtung, auch Bunyan-Bücher oder wie gesagt auch Jonathan Edwards, die in verschiedenen Verlagen angeboten werden. Inzwischen, das sind glaube ich über 35 inzwischen oder sogar noch mehr. Und das ist, denke ich, schon ein großer Segen. Das ist eigentlich nur eine Arbeit der letzten 10, 12 Jahre gewesen. Da können wir sehr dankbar sein. Und da wollen wir gerne mit ansetzen und helfen, auch auf andere Weise. Wir haben unten einen kleinen Schriftentisch, wo viele Dinge kostenlos mitgenommen werden können. Auch ein neues Traktat von einem schottischen Theologen ins Deutsche übersetzt. Geben Sie sich gerne, es kostenlos mitzunehmen. Eine gute evangelistische Verteilschrift, Kann man Gott kennen? Von Moritz Roberts aus Schottland übersetzt. Dann dürfen wir den Bethanien Verlag begrüßen, der unten auch in der Lobby oder im Foyer einen großen Schriftentisch aufgebaut hat, dort natürlich zum käuflichen Erwerb. Ganz herzlichen Dank auch für das Kommen. Es ist ein reichhaltiges Angebot mit guter, bibeltreuer Literatur, wo auch einige Bücher von Benedikt Peters, auch Kommentare zu finden sind, aber auch einige Puritaner, falls Sie das heute interessiert. Dann ganz herzlichen Dank an den Chor, der uns heute Nachmittag bei den beiden Veransammlungen singt. Wir haben schon ein Lied gehört. Ganz herzlichen Dank auch an Carlos Mikesch, der die Leitung hat. Wir freuen uns über diesen Dienst ganz besonders. Heute Abend kommt dann noch ein anderer musikalischer Gast, ein Tenor aus den Niederlanden, der drei Lieder uns wahrscheinlich singen wird. Er ist, glaube ich, noch nicht angereist. Der wird später kommen und den begrüßen wir dann heute Abend nochmal besonders. Wir wollen jetzt kurz miteinander beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Und danach hören wir noch ein Chorlied und danach folgt dann der Vortrag. Heiliger Herr, wir beten dich an und preisen deinen heiligen Namen. Du bist der Ewige, du bist der Heilige, du bist der barmherzige Gott. Und du bist gestern derselbe wie in Ewigkeit und auch heute. Herr, wir wollen dir danken für diesen besonderen Tag, den wir haben dürfen, für die Brüder, die angereist sind, für alle, die sich aufgemacht haben. Wir danken für deine Gnade und deine Freundlichkeit. Wir wollen dich bitten, fülle die Hände, fülle den Mund der Brüder mit deiner Vollmacht, mit deinem Geist, dass sie uns deine Wahrheit sagen aus deinem heiligen Buch. Wir wollen dich bitten, gib Segen für unsere Herzen, für unser Leben. Erwecke unsere Herzen immer wieder neu, dass wir nur dich suchen und unsere alleinige Hilfe in dir suchen. Herr, wollen wir auch unser Volk, unser Land, unsere verschiedenen Völker, wo wir alle herkommen, bringen, dieses Westeuropa, aber auch darüber hinaus, Herr, was haben wir für Erweckung nötig? Herr, wie tief ist der geistige Grundwasserspiegel gefallen? Welche Zustände haben wir teilweise auch unter Christen, auch in Gemeinden? Herr, erbarm dich doch darüber. Erbarm dich und lass deinen Geist noch einmal wehen. Erfülle unsere Herzen und schenk auch Buße bei jedem Einzelnen, wo wir auch vielleicht fehlen, wo wir dir nicht gerecht werden und deinen Anforderungen aus dem Wort. Herr, beschneide du die Herzen neu und wir bitten dich, erweck dein Volk doch neu von oben. Wir danken dir für deine Gegenwart und befehlen uns dir an. Amen.
Ja, wir denken in diesen Tagen zurück an eine große geistliche Entdeckung, die wir Reformation nennen. Eine Erweckung, die mehreren Ländern Europas geschenkt wurde. Und warum tun wir das? Warum mühen wir uns darum, über Gottes Wirken in seinem Volk im Lauf der Geschichte nachzudenken? Die frühe Geschichte des Volkes Israel beantwortet diese Frage. Wir schlagen miteinander auf Richter Kapitel 2 und lesen die Verse 6 bis 11. Richter Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Da steht: Und Josua entließ das Volk, und die Kinder Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Cheres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gabbasch. Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Wenn das Volk Gottes die großen Heilstaten Gottes aus der Geschichte vergisst, vergisst es auch Gott. Und es geschieht ihm dann, wie es Israel geschah, es fällt zurück in das Heidentum und in Götzendienst. Und das ist in der protestantischen Christenheit geschehen. Eine Christenheit, die von den großen Werken Gottes zur Zeit der Reformation nichts mehr weiß und auch nichts mehr wissen will. Und darum rufen wir uns das in Erinnerung, um daran zu erkennen, wie Gott Erweckung damals wirkte. Und sollte Gott uns Erweckung schenken, wird es durch die gleichen Mittel geschehen. Als Luther am 18. April 1521 sich vor Kaiser und Reich für seine Schriften verantworten musste, antwortete er: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überwunden werde, denn ich glaube, weder dem Papst noch den Konzilien, sintemal es am Tage ist, dass sie öfter geirrt und sich selber widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Da kann ich und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Durch die Heilige Schrift überwunden und im Gewissen gebunden, diese Worte erklären, wie es zur Reformation kommen konnte. Die Reformation war eine Bibelerweckung. Sie kam durch die Predigt des Wortes Gottes. Das entscheidende Prinzip, wir nennen es nachträglich so, der ganzen Erweckung der Reformation war das Schriftprinzip. Von dem ging alles ab. Schrift allein, das führt zu Christus allein. Schrift allein führt zu Gnade allein. Schrift allein führt zu Glauben allein. Die Schrift allein, davon ging alles aus. Und daran hing alles. Und das war die Kernaussage Luthers vor dem Reichstag. Luther lässt nur noch eine Autorität gelten, die Schrift. Die Schrift allein. Der Bibel müssen alle sich beugen, an der Bibel müssen alle sich messen lassen, auch der Papst, auch die Konzilien. Bereits in den 95 Thesen hatte Luther das aber nur angedeutet in der 62. These, die lautet, das Evangelium ist der wahre Schatz der Kirche. Das war aber nur angedeutet, zudem waren die 95 Thesen lateinisch geschrieben als Disputationsgrundlage für Berufskollegen, für Theologen. Aber Luther schrieb im selben Jahr auch den Sermon von Ablasshaft und Gnade, und zwar auf Deutsch. Und dort hat er in kürzerer Form zusammengefasst, worum es ihm ging. Und das schreibt er am Schluss, Bezug nehmend auf 18 Thesen, bloß 18, die er in diesem Sermon formuliert hat. Und zum Schluss, Bezug nehmend auf diese 18 Thesen, formuliert er folgenden Satz. An diesen Punkten habe ich keinen Zweifel. Und sie sind hinlänglich in der Schrift begründet. Darum sollt auch ihr keinen Zweifel haben. Lasst die scholastischen Doktoren Scholastiker sein. Was endet allen Zweifel? Wo fand Luther und wo findet der Christenmensch solche Gewissheit? Was Luther geschrieben hatte, war hinlänglich in der Schrift begründet. Was die Schrift sagt, ist hinlänglich. Es genügt. Mehr muss der Mensch nicht wissen. Da mögen die Scholastiker, das heißt die Lehrer der Kirche, sagen, was sie wollen. Und damit sagt Luther eben, dass die Schrift alleinige Autorität ist und nicht nur das, sondern auch ausschließliche, eben hinlängliche Autorität. Sie genügt. Es gibt neben ihr keine weiteren Quellen, aus denen uns Gott Licht gibt über seinen Willen und über sein Heil. Wo er uns sagt, wer er ist und wer der Mensch ist. Hinlänglich in der Schrift begründet. Dieser Satz enthielt die Sprengkraft, die ganz Europa in Unruhe versetzte, das Papsttum ins Wanken brachte und in einigen Ländern sogar stürzte. Das war die Wahrheit, jene Wahrheit, aus der die ganze Kraft der reformatorischen Verkündigung kam. Es war auch ein äußerst anstößiger Satz. Da behauptet einer, dass die Schrift allein Richtschnur sei. Das war eine offene Herausforderung an das Selbstverständnis der unumschränkt herrschenden Papstkirche. Nun, die Papstkirche hat auch gesagt, die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Autorität. Aber, und das ist das Entscheidende, dazu kommt auch als weitere Autorität die Autorität des Lehramtes der Kirche und die Autorität der Konzilien. Also der Traditionen. Die Schrift allein, das war eine offene Kampfansage an das Selbstverständnis der Kirche. Wenn die Kirche bestimmt und legte fest, wie die Bibel zu verstehen sei. Die Schrift allein, dieser Satz war es, der den ganzen Inquisitionsprozess in Gang setzte, der damit endete, dass Luther in den Kirchenbann getan wurde und dass er bald darauf der Reichsacht verfiel. Das war das Ärgernis und ist es bis heute geblieben. Die Bibel allein, die Bibel in allen Fragen. An dieser Wahrheit stieß sich schon die Antike, an dieser Wahrheit stieß sich der Mensch der Neuzeit, an dieser Wahrheit stieß sich die Moderne, an dieser Wahrheit stößt sich die Postmoderne, an dieser Wahrheit stoßen sich fromme wie Atheisten, an dieser Wahrheit stoßen sich Denker und Leute, die überhaupt nie denken. Was? Die Bibel allein, nur die Bibel, außer ihr nichts. Das ist allen unerträglich. Eine absolute, uneingeschränkte, nicht verhandelbare Wahrheit. Schriftlich verfasst, eindeutig formuliert, für alle verbindlich, nur die Bibel, neben ihr nichts. Und die Frage stellt sich uns, welchen Rang hat für uns die Schrift? Welchen Rang hat die Schrift in unseren Gemeinden? Welchen Rang hat die Schrift heute in der Christenheit? Was bedeuten die Wahrheiten, die neben Luther auch Martin Butzer und die Reformatoren Huldrych Zwingli, Heinrich Bullinger, John Knox Predigten und auch Guillaume Farel. Wir leben in einer Zeit, wo man alle Unterschiede der Religionen und Konfessionen einzuebnen sucht. Wir leben in einer Zeit, wo man sich sofort unmöglich macht, wenn man öffentlich klare Positionen bezieht und zwischen Wahrheit und Irrtum scheidet. Wir gehören zu einer Generation, in der die protestantischen Kirchen in aller Welt alles tun, um sich mit der römisch-katholischen Kirche zu verständigen. Protestantische Theologen haben am 31. Oktober, nicht zufällig, gerade am Reformationstag, der Reformationsjubiläumstag, am 31. Oktober, Tag des Dresdenanschlags, 1999, zusammen mit katholischen Kollegen in Augsburg eine Erklärung unterzeichnet, gemäß der beide Konfessionen angeblich in der Lehre von der Rechtfertigung das gleiche glauben und bekennen. Das ist gelogen, stimmt gar nicht. Aber man ebnet verwischt alle Unterschiede, weil man um jeden Preis sich aussöhnen will und eins werden will. Und heuer soll im Land der Reformation in Wittenberg, von wo die Reformation ausgeht, dort soll immer dabei sein und mitwirken von den höchsten Vertretern der evangelischen Kirche zusammen mit Vertretern der katholischen Kirche das Reformationsjubiläum als ein gemeinsames Christfest begangen werden. So hat es der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Bedford Strohm, formuliert. Hat es genauso genannt, ein gemeinsames Christfest. Und dazu hat er vergangenes Jahr extra den Papst aufgesucht und ihn dazu eingeladen. Der Papst wird kommen. Nun, der Druck des Zeitgeistes ist massiv. Und der ökumenische Sog gewaltig. Wir merken das an allen Enden. Und wer dem widersteht, gilt als ein Feind des Friedens, ein Feind der Christenheit, letztlich als ein Feind der Menschen. Denn heute findet die erdrückende Mehrheit unserer Zeitgenossen, man müsse alle trennenden Unterschiede der Religionen einebnen unter Konfessionen. Reformation, das war doch Kirchenspaltung. Das waren doch dogmatische Streitigkeiten, die zu Religionskriegen führten. Nur das nicht. Aber was sagt die Schrift? Das muss unsere Frage bleiben. Was sagt die Schrift? Und wenn es ein Erwachen geben soll unter dem Volk Gottes, dann müssen wir in einer Weise zur Schrift zurückkehren. Und zwar ganz radikal zur Schrift und zur Schrift allein. Wir müssen Männer und Frauen des Wortes werden, die das nicht nur als Prinzip vertreten, sondern darin leben, aus diesem Wort leben und dieses Wort ausleben und dieses Wort auch bekennen, bezeugen, verbreiten. Die Schrift. Ja, was sagt die Schrift? Ich lese einige Stellen, die uns Klarheit aus dem Wort Gottes gibt, wie wir uns zu halten haben als Christen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist oder Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, Hebräer 4,12. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, 1. Johannes 1, Vers 5. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen. 2. Korinther 6, 14 bis 17. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr, aus der großen Hure Babylon, hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Das sind scharfe Scheidungen, klare Unterschiede, eindeutige Befehle. Das Evangelium ist das Wort Gottes, und weil es Gottes Wort ist, alleinige und ausschließliche Quelle der Wahrheit, das geschriebene Wort Gottes. Einzig aus der Bibel findet der Mensch Erkenntnis über Gott, Erkenntnis über den Menschen, Erkenntnis über das Heil. Und über diese in der Bibel bezeugten Wahrheiten lässt sich nicht verhandeln. Was das Heil sei, wie das Heil zum Menschen komme, über diese Wahrheiten lässt sich nicht verhandeln. Von Menschen und Kirchen, die diese Wahrheiten nicht lehren und nicht vertreten, müssen wir verhandeln. Das befiehlt die Schrift. Wer diese Lehre, die Lehre des Christus nicht bringt, den nimmt nicht auf. Klare Scheidung. Nun, das Wort der Wahrheit schneidet eben. Schneidet, und darum scheidet es und es empört. Und damit müssen wir leben. Die Reformatoren waren entschlossen, den Meinungen und Mächten der Zeit frontal entgegenzutreten. Kirchlichen Mächten, auch den Gelehrten ihrer Zeit, den Fürsten in Philosophie und in Religion und in Politik direkt zu widersprechen. Und wir sind entschlossen, die Wahrheit des einen uns von Gott gegebenen Evangeliums zu verteidigen, zu lehren, zu verkündigen, auch direkt, in direkter Konfrontation mit den Mächtigen, mit den Fürsten in Philosophie und Religion und Politik, direkt, frontal entgegenzutreten. So wahr Gott uns helfe. Denn es ist uns befohlen. Die Schrift ist Königin, so hat es Luther gesagt. Dem Urteil der Schrift muss sich alles beugen. Und so bekennt der Christ wie Luther in Worms, dass er durch die Zeugnisse der Schrift überwunden ist und im Gewissen gebunden. Der Christ ist von Gottes Wahrheit bezwungen. Überwunden. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Das steht in 1. Korinther 6, Vers 19. Wir sind um einen Preis erkauft. Wir gehören nicht uns selbst. Gottes Wort, Gottes Wahrheit hat uns bezwungen. Luther schreibt in seiner Schrift vom unfreien Willen, er drückt das dort so aus: Denn der eine, der stärker ist als der Satan, diesen angreift und überwindet, dann geraten wir in die Gewalt dieses Stärkeren. Dann sind wir ebenfalls unfrei, Gefangene des Heiligen Geistes. Wir wollen und tun dann mit Lust, was Gott will. Wir waren Knechte der Sünde, jetzt sind wir Knechte Christi. Freigemacht von der Sünde, seien wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, 18. Nun, wenn alles vom Schriftprinzip abhängt, dann ergibt sich daraus, dass die Lehre Vorrang hat, nämlich eben das Lehren all dessen, was die Schrift sagt. Die Lehre, die biblische Wahrheit über Gott, über den Menschen, über das Heil. Und Luther verstand das, alles hängt an der Lehre. Und so setzte er in seinem Arbeiten, in seinem Schreiben, in seinem ganzen Kampf nicht an beim Verfall der Sitten und der Verdorbenheit der römischen Kleriker und des Papstes, sondern er setzte an bei der verdorbenen Lehre der römischen Kirche. Und in echt lutherscher Klarheit, Luther sprach ja so, dass man ihn nicht missverstehen konnte, in echt lutherscher Klarheit sagte er, das Leben ist bei uns böse wie auch bei den Papisten. Darum streiten wir nicht um das Leben, sondern um die Lehre. Die Lehre, auf die kommt es an. Das lernen wir aus der Bibel. Es war die Predigt des Wortes, die am Pfingsten dazu führte, dass 3000 Seelen in Jesus, den Messias, den Christus erkannten, zur Buße kamen und zum ewigen Leben durchdrangen. Und was taten die gläubig geworden sind? Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten in der Lehre. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die wahre Lehre. Sie hält diese Lehre hoch, sie hält sie fest, sie lehrt die Wahrheit, sie verbreitet die Wahrheit, dazu ist sie da. Paulus sagt an Timotheus, dieses gebiete und lehre. 1. Timotheus 4, 11. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Und diese Lehre, sie muss gelehrt werden in der Gemeinde, sie muss auch gepredigt werden, verbreitet werden. Und so hat Paulus das dem Timotheus in seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief, aufgetragen. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, halte darauf, in gelegener und ungelegener Zeit überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Die Lehre muss gepredigt werden. Die Wahrheit über das Heil in Christus muss bekannt gemacht werden. Nun, Gott hat es so bestimmt, dass die Rechtfertigung durch Christus allein und durch den Glauben allein geschieht. Darum muss Christus, und darum muss die Erlösung, die er am Kreuz gewirkt hat, gepredigt werden, denn Gott hat auch das verfügt, dass das Wort das eine Mittel ist, das Glauben schafft. Das Wort ist das eine Mittel, das gepredigte Wort Gottes, natürlich auch eine gelesene Predigt oder gelesen aus der Bibel, das Wort ist das eine Mittel, das Gott verordnet hat, das Glauben schafft. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Johannes 17, Vers 20, nicht allein für diese bete ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wenn irgendjemand hier wahren Glauben hat, zum Glauben gekommen ist, es geschah durch das Wort. Nicht durch Träume, nicht durch Visionen, nicht durch gruppendynamische Erlebnisse, durch das Wort. Gott hat es so verordnet und Gott nimmt das nicht zurück. Es ist so und es bleibt so. Heiko Obermann, Heiko Augustinus Obermann, er war Holländer, aber das Buch schrieb er auf Deutsch, Luther, Mensch zwischen Gott und Teufel. Und er schreibt in seiner Lutherbiografie: Die Reformation konnte deshalb so tief ins Volk eindringen, weil Luther aus dem Schriftprinzip eine überraschende Konsequenz gezogen hatte. Damals überraschend. Aber uns sollte es klar sein, eine überraschende Konsequenz gezogen hatte. Die Schrift muss gepredigt werden. In seiner Schrift Wider die himmlischen Propheten von 1525. Nun, die himmlischen Propheten, das waren Schwärmer, die sagten, ja, jetzt haben wir den Geist, das Wort ist schon gut, aber jetzt haben wir den Geist, den Geist, den Geist, den Geist. Und in seiner Schrift Wider die himmlischen Propheten schreibt Luther, das Wort, tut's. Denn wenn Christus gleich tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde, wäre alles umsonst, wenn nicht das Wort Gottes käme und teilte es mir aus und schenkte es mir und spräche, das soll dein sein, nimm hin und behalte es. In der Predigt kommt Christus mit seinem Heil zu uns, im Wort. Das hat Gott so verfügt. Das müssen wir ernst nehmen und darum alles auf das Wort setzen und keine anderen Mittel. Nur dieses. Nun will ich das auch zeigen am zweiten Zentrum der Reformation, an Zürich. Heinrich Bullinger und die Zürcher Reformation. Ich mache bewusst Heinrich Bullinger hier, stelle bewusst ihn vor, weil er viel zu wenig bekannt ist. Heinrich Bullinger. Ein Mann von ebenbürtigem Format mit Johannes Calvin. Und ich berufe mich dabei auf die zweibändige, ausgezeichnete Biografie von Fritz Büsser. Heinrich Bullinger, Leben, Werk, Wirkung. Und er zeigt das da in überzeugender Weise, was für eine Bedeutung Heinrich Bullinger hatte für die ganze reformierte Welt im 16. Jahrhundert und durch seine Schriften in den Jahrhunderten danach. Also Heinrich Bullinger, der 20 Jahre jüngere Mitarbeiter von Huldrych Zwingli, und er war es, der nach dem Tod Zwinglis 1431, Schlacht bei Kappel, er hat die Reformation dann weitergeführt und gefestigt. Er schreibt in der von ihm verfassten Confessio Helvetica Posterior, das zweite helvetische Bekenntnis von 1566, unter der Überschrift die Heilige Schrift, das wahre Wort Gottes. Wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften der heiligen Propheten und Apostel beider Testamente das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmäßig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt wird und von den Gläubigen vernommen werde. Und dass er das wirklich glaubte, das beweist sein ganzes Leben. Er kam als junger Mann, als 18-Jähriger, er studierte in Köln, wurde dort zum Magister Artium promoviert und im Jahr 1520, natürlich ein hochbedeutendes Jahr in der Reformationsgeschichte, er kam auch mit lutherschen den reformatorischen Schriften, den ich jahres in Berührung las, auch die. Aber zuerst, er kam über die Kirchenväter, kam zum Neuen Testament, er bekam dann ein Neues Testament zu lesen, konnte sich eins ausborgen, las im Neuen Testament und Fritz Büsser sagt, dass dadurch kam er in das Kraftfeld des Evangeliums. Eben mit einem Mal zeigte sich die Kraft des Wortes Gottes an ihm und er kam zum Glauben. Durch das Wort. Er kehrte dann zurück in seine Heimat und er war zuerst während zweier oder dreier Jahre war er Lehrer an der Klosterschule zu Kappel, außerhalb von Zürich. Nun, Zwingli war schon in Zürich, schon Leutpriester. Die Zürcher Disputationen hatten noch nicht stattgefunden, also die Reformation war noch nicht gesichert. Und da war Bullinger in Kappel. Und während dieser zwei oder drei Jahre lebte er vor Schülern dieser Schule und Mönchen fortlaufend fast alle Bücher des Neuen Testaments aus. Hat durch das Neue Testament gepredigt, mit dem Ergebnis, die Messe wurde abgeschafft, die Bilder wurden heruntergenommen und es wurde, der Gottesdienst wurde zu einem Predigtgottesdienst. Dann lernte er, er natürlich wusste er um Zwingli, aber dann kam er erst persönlich mit ihm in Berührung und wurde bald der engste Mitarbeiter Zwinglis, der von 1531 der Zürcher Kirche vorstand. Ich zitiere jetzt wieder aus der Schrift von Fritz, aus dem Buch von Fritz Büsser. Der Reformator selbst, also Bullinger selber, berichtet in der Tigurino Chronik, Zürcher heißt das Tigurino, in der Zürcher Chronik, in der Geschichte, die der Tigurino-Chronik beigegeben ist. Jetzt Zitat Bullinger. Von der Reformation der Propstei oder Kirche zu dem großen Münster zu Zürich 1523 bis 1574. Dort wurde bis zum heutigen Tag wöchentlich 12 Mal gepredigt. 12 Mal in der Woche hat man dort in Großmünster, kann man heute ja noch besuchen in Zürich, 12 Mal gepredigt. Und die ganze Stadt war da und hörte. Über die 44 Jahre seines Amtes predigt Bullinger selber dreimal pro Woche, also an drei Tagen pro Woche, häufig noch mehr als einmal pro Tag, Sonntag, Dienstag, Freitag. Dazu schrieb er Auslegungen biblischer Bücher. Als Calvin 1539 seinen ersten Kommentar zum Neuen Testament publizierte, lagen von Bullinger bereits zwei Kommentarreihen zu den Briefen des Neuen Testaments vor. Dazu gab er in 50 Predigten in seinen sogenannten Dekaden eine Summe der ganzen reformierten Theologie. In je 10 Predigten zu 5 grundlegenden Themenkreisen. Und jetzt zitiere ich wieder Büßer. Damit hat er ein systematisches Modell entworfen, das sowohl übersichtlich als auch kohärent ist. Doch mehr noch, mit den Dekaden hat er ein Modell geschaffen, das für Lehre und Leben, für Geist und Spiritualität der evangelisch reformierten Kirchen so repräsentativ und typisch bis ins 19. Jahrhundert hinein auch wirkungsgeschichtlich mindestens so bedeutsam sein sollte wie Calvins berühmtere Institution. Ja, die Reformation war eine Bibelerweckung. Das wird so deutlich, wenn man die Geschichte der Reformation studiert. Und sie hatte diese Kraft, weil die Reformatoren und die Verkündiger jener Zeit der Kraft des Wortes Gottes allein vertrauten. Die Kraft Gottes, die heil wirkt und den Geretteten heiligt, kommt aus dem Wort, durch das Wort. Dazu waren sie unermüdlich Arbeiter. Das Arbeitspensum, das ein Luther oder ein Calvin oder ein Bullinger bewältigt, der ist unbegreiflich. Denn dieses fortdauernde, beständige, fast tägliche Predigen, Kommentare schreiben, Bullinger hat dazu, man hat in Zürich archiviert, 12.000 Briefe aus dem Briefverkehr Bullingers, 10.000 sind an ihn gerichtet, 2.000, die er geschrieben hat, und natürlich hat er viel mehr geschrieben, die man einfach nicht mehr sieht. Und aus diesem Briefverkehr kann man feststellen, dass er im Laufe seines Lebens mit 1000 Persönlichkeiten in ganz Europa korrespondierte. Ein ungeheures Arbeitspensum. Also das Wort Gottes als Mittel und dann Arbeit und Fleiß. Und dann kommt das Nächste dazu, ich habe das schon anklingen lassen, Bereitschaft zum Kampf und zum Leiden. Bereitschaft zum Kampf und zum Leiden. 1. Timotheus 6, Verse 12 und Vers 20. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bewahre das anvertraute Gut. Ohne Kampf geht es nicht. Wenn wir nicht um die Wahrheit kämpfen, sie wird uns aus den Fingern entgleiten. Wir müssen um den Erhalt der Wahrheit kämpfen, aber nicht nur das, auch um die Verbreitung der Wahrheit kämpfen. 2. Timotheus 1, 8. Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes. Und was sagte der Herr den Jüngern, als er sie aussandte? Siehe, ich sende euch die Schafe mitten von Wölfen. Schaf unter Wölfen, das ist kein Sonntagsspaziergang. Gottes Wort und Wahrheit stehen immer im direkten Widerspruch zum Denken und Wünschen der Leute. Das muss uns klar sein. Und darum wird es Kampf absetzen. Nun, als Luther vor dem Reichstag sein Bekenntnis ablegte, dann war das eben eine Kampfansage. Es war eine Kampfansage nicht nur an die Papstkirche, sondern an die ganze Weltordnung. Das muss uns klar sein. Seit dem frühen Mittelalter stand die Kirche für den Himmel und der Kaiser für die Welt. Und so war Himmel und Welt, eine feste Ordnung, in der der Mensch lebte. Und der Mensch will eben in Ordnungen, in festgefügten Ordnungen leben. Und er will nicht, dass diese Ordnung und diese Ruhe gestört wird. Er will all das genießen ohne Gott. Ruhe, Ordnung, Festlichkeit ohne Gott. Und das Evangelium stört das auf. Das Wort Christ ist eben ein Schwert. Und so sagte Luther vor versammeltem Reichstag, er hat ja nicht nur dieses kurze Bekenntnis abgelegt, sondern eine längere Rede gehalten. Und nach zum Schluss musste er dann einfach kurz und knapp mal sagen, wo er jetzt wirklich steht. Und er sagte einiges vorher. Unter anderem sagte er, mir ist es von allen Erscheinungen die angenehmste zu sehen, dass wegen des Wortes Gottes Eifer und Streit entsteht. Dies ist nämlich der Lauf, die Wirkung des Gotteswortes. Wie Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und die Frage ist eben, ob wir das auch wollen. Oder ob wir Frieden und Ruhe um jeden Preis wollen. Uns verdrücken, sobald es brenzlig wird, sich nur nicht so weit hinaussehen aus dem Fenster, den Kopf einziehen und ducken, dass niemand merkt, wer wir sind und was wir glauben. Dann wird ganz sicher nie eine Neubelebung des Werkes Gottes in Europa unter uns geschehen. 4 Jahre nach Worms schrieb Luther an Erasmus. Und Erasmus war ein Mann, der sucht um jeden Preis den Frieden. Er wollte Frieden mit der Kirche haben, er wollte auch Frieden mit Luther haben, er wollte Frieden mit den Kräften der Modernisierung haben. Er wollte einfach Ruhe, dass alles so schön in Ruhe verläuft. Und er verstand es auch alles vornehm miteinander auszubalancieren. Und alles in der Welt, nur kein Streit und keine Unruhe. Und diesem Erasmus schreibt Luther: Du, Erasmus, willst durch deinen Rat uns veranlassen, den Päpsten und Fürsten zu Liebe oder des irdischen Friedens wegen auf die Verkündigung der Wahrheit eine Zeit lang zu verzichten. Hast du nicht gelesen und bemerkt, wie es von jeher das Los der Wahrheit gewesen ist, dass um ihretwillen die Welt in Aufruhr versetzt wird? Das sagt auch Christus, indem er offen sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Dann lies in der Apostelgeschichte nach, was alles geschieht in der Welt, weil Paulus predigt. Wie bringt der eine Mann Heiden und Juden in Bewegung? Wie erregt er den ganzen Erdkreis? Denn das sagen sogar seine Feinde. Ja, ich muss bis 16 Uhr fertig sein, da muss ich auch zwei, drei Dinge hier rauslassen. Ja, Luther wusste, was er sagen würde, wenn man ihn vor den Reichstag zitieren sollte. Und ihm waren die Folgen klar. Er schrieb schon am 29. Dezember 1520, also 3-4 Monate vor Worms, an Spalatin: Ein Ruf des Kaisers bedeutet, dass ich von Gott gerufen werde. Ferner, wenn sie, was wahrscheinlich ist, Gewalt gegen mich anwenden, so muss die Sache dem Herrn befohlen werden. Hier darf es keine Rücksicht auf Gefahr oder Wohl und Wehe geben. Hier gibt es vielmehr nur eine Sorge, dass wir das Evangelium, mit dem wir angetreten sind, nicht dem Spott der Gottlosen preisgeben, dass wir den Feinden keinen Anlass zum Triumph über uns geben, als wagten wir kein freies Bekenntnis zu unserer Lehre, dass wir uns nicht fürchten, unser Blut für das Evangelium zu vergießen. Vor solcher Feigheit und solchem Triumph bei ihnen bewahr uns Christus in seiner Barmherzigkeit. Und Luther wusste genau, wenn er sich zum Evangelium zur Wahrheit bekennt, dann braucht der Kaiser nur ein Wort zu sagen und das ist dann für Luther das Ende. Und Gott bewahrte ihn. Dann ein kurzer Blick nach Schottland, John Knox. Der Reformator Schottlands, geboren 1514, gestorben 1572, durch sein Wirken zur Hauptsache, andere hatten vor ihm gewirkt und nachher er, wurde 1560 die schottische Kirche auf die Confessio Scoticana, auf ein reformiertes Glaubensbekenntnis verpflichtet. Und so war Schottland ein protestantischer Staat geworden. Aber es gab Feinde der Reformation. Maria Stuart aus Frankreich, durch Heirat Königin von Schottland geworden, war nach Schottland gekommen, um dort als Königin den römisch-katholischen Glauben wieder einzuführen. Kaum zurückgekehrt am ersten Sonntag, seit sie ihren Fuß auf schottischen Boden gestellt hatte, ließ sie schon im Schloss Holyrood eine Messe feiern. John Knox hört davon und gleich am Sonntag darauf, Knox kann dazu nicht schweigen, und ich zitiere jetzt aus dem trefflichen Buch von Joseph Chambon, der Puritanismus: Den Sonntag nach dem ersten Hochamt in Holyrood hören die Bürger von Edinburgh den hallenden Fanfarenton seiner Stimme von der Kanzel. Furchtbarer ist eine Messe, als wenn 10.000 bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Das ist klar geredet. Aber wenn man weiß, was die Messe ist, dann kann man nicht anders als klar reden. Das stand schon im 23. Kapitel der Confessio Scoticana. Diese Lehre ist eine Verlästerung Christi und eine Leugnung der Genugsamkeit seines einmaligen Opfers, weshalb wir sie aufs Äußerste verabscheuen und hassen und von uns weisen. Das ist angemessen geredet, das ist nicht fanatisch. Das ist angemessen, klar, biblisch geredet. John Knox wird sofort für die Königin zitiert und er muss sich für seine Worte verantworten. Und bald merkt die Königin, dieser Mann lässt nicht mit sich verhandeln. Ich verstehe, meine Untertanen sollen euch gehorchen und nicht mir. John Knox antwortet, ich schaffe daran, Majestät, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Die Königin, ich, John Knox, Gottes Werk. Und er lässt sich nicht beirren. John Knox war ein Mann, der war auch von Gott so gestrickt, dass er wie Joseph Chambon zusammenfassend über ihn sagt, er spricht von dessen fast grauenhaft unbeirrbaren, starren Willen, die römische Irrlehre auszufegen und den evangelischen Glauben dem gesamten Land zum Heil durchzusetzen. Wir merken, es war nicht ein Spiel, es war nicht ein Getragenwerden auf Wolken, die Reformation, dass sie sich durchsetzte. Es war Kampf. Das Mittel, das Wort Gottes und Bereitschaft zu leiden. Arbeit und Kampf. Noch Heinrich Bullinger, 1567, 9 Jahre vor seinem Tod, veröffentlichte er unter dem Titel Reformationsgeschichte eine ausführliche Darstellung der Reformation in der Schweiz. Im Vorwort schreibt er folgende Sätze über den Zweck seiner Reformationsgeschichte. Hierin wird der Leser klar sehen, was ein großer Arbeit, Unruhe, Kosten, Angst und Not die Stadt Zürich erlitten hat, ehe das göttliche Wort oder die Predigt des heiligen Evangeliums weit und breit in die Eidgenossenschaft gekommen ist. Viele der Wunderwerke Gottes wird der Leser finden, besonders den heftigen Streit der wahren Religion mit der falschen, und sie auch beide kennenlernen. Dabei wird auch, wer ein redliches Herz hat, einen ewigen Unwillen gegen die falsche Religion fassen und tragen. Und so redeten die Reformationen, die Reformatoren, und wir haben Reformationsjubiläum. Man müsste eigentlich das sagen. Und genau das wird verdrängt. Genau das wird verdrängt. Und ich will, obwohl jetzt schon 16 Uhr ist, aber in 2 Minuten bin ich fertig, ich will noch einen Mann aus neuerer Zeit, hier aus eurer Nachbarschaft sozusagen, erwähnen, Pfarrer Wilhelm Busch. Er gehörte zur bekennenden Kirche und er war auch ein Bekenner in jener schwierigen Zeit. 1935 schrieb er ein Flugblatt mit der Überschrift: Dein Wort ist unseres Herzens Trutz. Ein Weckruf an die evangelische Christenheit. Ein Flugblatt in jener Zeit, überall verteilt. Er wurde sofort von der Gestapo, dann vor die Gestapo zitiert, vorgeladen. Am 17. Mai 1935 gibt er, also Busch, der Gestapo zu Protokoll: Das Flugblatt, dein Wort ist unseres Herzens Trotz, habe ich verfasst, weil ich als Prediger des Wortes Gottes verpflichtet bin, unsere Gemeinden vor allen Menschenlehren zu warnen, die von Christus trennen. Nun, er hat in diesem Flugblatt folgende Sätze unter anderem geschrieben: Die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, sondern ein Heerlager. Neuerweise haben sich in unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde. Ein neues Heidentum läuft hasserfüllt Sturm gegen das Evangelium der Bibel. So klar redete er. Nun, das Evangelium macht uns zu Sklaven Gottes. Wir sind frei von der Sünde und damit Sklaven der Gerechtigkeit. Und als Sklaven schulden wir Christus Gehorsam. Wir sind schuldig, die Wahrheit des Evangeliums zu bewahren, zu verteidigen, zu lehren, was auch kommen mag. Wir schulden es dem Volk Gottes heute dass wir das Evangelium vom Heil bewahren, verteidigen und lehren, und wir schulden es unseren Mitmenschen, dass wir ihnen die rettende Botschaft vom Heil unverfälscht, unverkürzt verkündigen. Und das heißt eben so das Lektura. Und warum taten das die Reformatoren in der Reformationszeit? Warum tat das an Wilhelm Busch? Und was treibt uns an, das zu tun? Das eine, alles andere verdrängende große Verlangen ist Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Amen. Lass uns beten. Ja, wir schauen auf zu dir, den großen, erhabenen, ewigen Gott, der du in Christus, deinem Sohn, zu uns gekommen bist, uns ganz nahe geworden. Und du hast uns dein Wort gegeben, und in deinem Wort kommst du zu uns mit deinem Heil. Ja, wie sehr danken wir dir dafür. Und wie sehr danken wir dir für deine Gnade. Du hast deine Christenheit, die ganzen Götzendienst verfallen war, vor 500 Jahren dieses Erwachen geschenkt. Du hast sie geweckt. Du hast dafür gesorgt, dass wie ein Fanfarenstoß durch alle Länder Europas das Evangelium ausging. Wie sehr danken wir dir für das, was du wirktest in der Eidgenossenschaft in der Schweiz, in Deutschland, in Holland, in Skandinavien, in England, Wales, Schottland, Nordirland. Und wir schämen uns sehr vor dir, oh Gott, wir schämen uns sehr, dass wir diese Wohltaten, diese Gnadenerweise gering geachtet haben, für nichts achten, verdrängen, vergessen. Ach Herr, erbarme dich über uns, erbarme dich über dein Volk, erbarme dich über unsere Zeit. Wir flehen dich an im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Ganz herzlichen Dank. Wir gehen um 19:15 in die Kaffeepause. Vorher hören wir wenige Minuten, 2-3 Buchhinweise, und dann hören wir noch auf ein Lied des Chores. Und nach dem Chorlied gehen wir hier runter, eine Etage tiefer. Dort ist Kaffee bereitet und ein paar Plätzchen. Und wir fangen danach um 16:45 wieder pünktlich hier oben an.
Vielen Dank, Sebastian. Mein Name ist Rolf Müller. Ich darf jetzt den Werbeblock übernehmen, nachdem wir so viel Wichtiges gehört haben. Vielleicht ein paar Hinweise im Blick auf Literatur. Vielleicht vorab ein Hinweis in eigener Sache. Unten gibt es einen kleinen Flyer zum Thema RGH, Reformationsgesellschaft Heidelberg. Wer wissen möchte, wer wir sind, was sich dahinter verbirgt, darf diesen Flyer mitnehmen, darf ihn darin lesen. Die 5 Solas der Reformation, heute ein bisschen beschrieben, wofür wir stehen. Wir haben eben gehört, dass Reformation im Wesentlichen davon abhängt, dass Gottes Wort wieder ins Zentrum gerückt wird, dass wir daran glauben, dass wir es umsetzen und dass wir auch dafür eintreten, auch wenn es vielleicht manchmal nicht leicht wird. Und damit wir das können, müssen wir Gottes Wort kennen. Wir müssen es lesen, wir müssen es verstehen. Und die erste Schrift, die RGH herausgebracht hat, dreht sich nämlich genau darum, nämlich ein Bibelleseplan, eine kleine Anleitung, wie man in einem Jahr möglichst durchgängig durch die Bibel kommt, jedes Kapitel einmal gelesen hat und dann am besten auch verstanden und hat und darüber gesprochen hat. Das Evangelium soll geprägt werden in der Gemeinde, natürlich, und das haben die großen Reformatoren auch getan, aber es hängt natürlich nicht davon ab, dass es nur in den Gemeinden gepredigt wird. Sondern es geht eigentlich darum, dass es überall gepredigt wird und vor allem innerhalb der Familien. Denn die Familien sind das Fundament jeder Gemeinde und es kommt darauf an, dass dort das Evangelium gepredigt wird und auch gelebt wird. Und die zweite Schrift, die wir herausgebracht haben, da geht es um die Familienandacht. Diese kleine Schrift, die man auch unten mitnehmen kann, als kleine praktische Anleitung, warum Familienandacht wichtig ist, wie man eine Andacht gestalten kann, was darin vorkommen sollte. Und auch mit ein paar praktischen Hinweisen. Liegt unten auf dem Büchertisch aus, kann man gerne mitnehmen. Dann habe ich noch zwei weitere Bücher, etwas größeren Umfangs. Heutzutage wird leider nicht mehr so viel gelesen. Aber gerade die jüngere Generation liest vieles, was sich eher mit den Dingen beschäftigt, die dem Worte Gottes entgegenstehen. Wir kennen alle Harry Potter oder Twilight und alles Mögliche, was es heutzutage gibt. Wir haben unten auf dem Büchertisch drei Bücher, eher an die Jugend gerichtet, aber natürlich auch für Erwachsene, die dem ein bisschen entgegengehen. Und zwar dieses Büchlein, Was suchst du, ist das erste aus einer Reihe. Da drin geht es um einen jungen Mann, Johann. Sein Buch spielt im 30-jährigen Krieg. Dieser junge Mann ist der Sohn eines protestantischen Schmieds, lebt in einem Dorf in der Pfalz, mitten im 30-jährigen Krieg, hat sich verliebt in eine Katholikin, seine Freundin Mathilde, und es dreht sich um die Frage, wie findet er zu Gott? Im ersten Band, wie gesagt, beschäftigt es sich in seiner Suche nach Gott, im zweiten Band geht es dann darum, wie er Gott findet, und im dritten Band geht es dann darum, wie er seinen Weg geht mit Gott, trotz all der Widrigkeiten und Kämpfe seiner Zeit. Sehr spannend geschrieben und vor allem auch für Jüngere geeignet. Gleich in unserem zweiten Vortrag werden wir etwas hören über den Errettungsweckungsprediger Jonathan Edwards im 18. Jahrhundert. Und auch wenn wir gleich vieles in der Predigt oder in dem Vortrag hören werden, bei weitem doch nicht alles. Und wer sich mit mehr Informationen versorgen will, der kann das auch tun. Unten auf dem Büchertisch gibt es vom Bethanien Verlag einen doch recht umfangreichen Wälzer, den man mitnehmen kann, den man erstellen kann, um einfach das Ganze noch ein Stück weit zu vertiefen. Dann noch zwei Dinge, die man heute mitnehmen kann und dann auch weitergeben kann. Zwei evangelistische Schriften. Einmal eine kleine Schrift von der RGH. Können wir Gott kennen? Eine Predigt von Maurice Roberts, einem schottischen Pastor, der darin beschreibt, wie man den Weg zu unserem Heiland finden kann. Und die zweite Schrift, die man auch kostenfrei unten mitnehmen kann, vom Bethanien Verlag, Echte Reformation. Darin geht es um die fünf Solas der Reformation in der evangelistischen Art und Weise aufbereitet, damit man es auch leicht weitergeben kann. Das soweit von meiner Seite. Das sind nur ein paar kleinere Elemente und es gibt noch viel, viel mehr unten zu entdecken. Vielen Dank.
Dann darf ich den Chor bitten, und während der Chor sich aufstellt, wollte ich was zu den CDs sagen. Es werden hier auch CDs gemacht von den Vorträgen. Für die Herstellungskosten 2 Euro können die mitgenommen werden. Es dauert ungefähr 20 Minuten, bis die immer fertig sind, damit die Technik sonst etwas vorplanen kann. Also eine gewisse Menge macht sie sowieso. Wer beabsichtigt vom jetzigen Vortrag, will unbedingt jetzt gleich schon eine CD haben. Ist das schon klar? Die könnten dann mal die Hände heben, damit wir ungefähr mal durchzählen. Gut, dann wissen wir Bescheid. Vielen Dank.